Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 9. Februar 2025, gleich dem 21. Bahman 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Nationalfeiertages 22. Bahman. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Adis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Nationalfeiertages 22. Bahman. Bleiben Sie dran!
Vor 32 Jahren trug der kontinuierliche Kampf, den die iranische Nation unter Anführung von Imam Khomeini Rahmatullah Alai gegen die Diktatur im Inland und den US-Imperialismus führte, Früchte und die Islamische Revolution siegte am 11. Februar 1979. Ihr Sieg ging mit der Forderung Unabhängigkeit, Freiheit, die Islamische Republik einher. Die westlichen Analytiker haben diesen Sieg mit einem politischen Erdbeben beschrieben, welche die Eckpfeiler der amerikanischen Vorherrschaft im Nahen Osten und am Persischen Golf erschütterte. Die iranische Nation hat in den 32 vergangenen Jahren wegen ihrer Treue zu den Idealen der Revolution und der Lehre Imam Khomeinis Rahmatullah Alai viele Härten erlebt. Aber sie hat auch große Hindernisse überwunden und auf diesem Weg die heutige Stabilität und Stärke erzielt. In diesem Sonderbeitrag zum Siegestag der Islamischen Revolution blicken wir auf einige Ereignisse der letzten 32 Jahre zurück. Das strategische Ziel Imam Khomeinis war der Sturz der fremdabhängigen Monarchie und die Diktatur im Iran und der Abbruch der Vorherrschaft und des Machteinflusses der USA im Iran. Die Bekämpfung der islamisch-republikanischen Staatsordnung durch die US-Regierung im Laufe von mehr als 30 Jahren kam keineswegs unerwartet. Diese Bekämpfung liegt wegen des Charakters der Hegemonieordnung unter Anführung des US-Imperialismus nur auf der Hand. Wir sollten an dieser Stelle über die Motive sprechen. Iran nimmt geografisch gesehen einen besonderen Platz am Persischen Golf und im Nahen Osten ein. Im Süden Irans liegt das wichtige strategische Gewässer des Persischen Golfes. Die Küsten Iran grenzen auch an die Straße von Hormus, welche die wichtigste Wasserstraße für den Transfer von Erdöl aus dem Persischen Golf in die Adern der westlichen Industrie bildet. Die Grenzen im Norden Irans sind nach dem Zerfall der Ex-Sowjetunion von doppelt so hoher Wichtigkeit, denn Iran ist der nächste und wirtschaftlichste Verbindungsweg für die mittelasiatischen Länder und die Länder auf dem Kaukasus zu den freien Gewässern. Es leuchtet ein, dass ein Gebiet, welches diese Vorzüge besitzt und außerdem über große Erd- und Gasressourcen verfügt, von den Profitgelüsten und den politischen Zielen der Hegemonialmächte nicht verschont bleibt. Iran ist aus den eben genannten Gründen immer Zielscheibe der heimtückischen Pläne fremder Mächte gewesen und wurde von ihnen bedroht. Zu den Sabotagen der USA, die dem Sturz der Islamischen Republik dienen und den Iran wieder in die Schar der Satellitenstaaten zurückholen sollten, gehörten unter anderem Unterstützung für das Saddam-Regime im Krieg und für die Terror- und antirevolutionären Gruppen, politische Drohungen und Wirtschaftssanktionen. Die USA haben zur Fortsetzung ihrer Vorherrschaft über den islamischen Iran sich an die verschiedensten Aufhänger geklammert, wie die Menschenrechte oder das heimliche Streben nach der Atombombe. Sie und die europäischen Länder stellten haltlose Behauptungen gegen die islamisch-republikanische Ordnung im Iran auf. Durch diese Behauptungen wollten die USA dem Ruf des islamischen Irans schaden und die Fortschritte der iranischen Bevölkerung auf dem Gebiet moderner Technologien verhindern. Der Westen und ganz besonders die USA haben der Islamischen Republik Iran ständig den Verstoß gegen die Demokratie und die Menschenrechte vorgeworfen. Wir sollten an dieser Stelle die Menschenrechte und deren wahren Wert in der Außenpolitik der USA besprechen.
Die USA werfen dem Iran vor, undemokratisch zu sein, aber behaupten, dass es eine Wiederbelebung der Demokratie war, als sie bei dem Militärputsch im August 1953 gegen die legitime Volksregierung Mohammad Mossadeghs im Iran diese stürzten und den Schah wieder an die Macht brachten. Nach diesem Militärputsch haben die USA England auf der politischen und wirtschaftlichen Szene im Iran an den Rand gedrängt und das ungehinderte Regiment über das Schicksal der iranischen Bürger übernommen. Nach dem Putsch ist der Schah, der aus Angst vor dem Zorn der muslimischen Bevölkerung aus dem Land geflohen war, wieder nach Teheran zurückgekehrt und hat eine der blutigsten Diktaturen aufgestellt. Dies war also der Platz, der die Demokratie für die Hegemonieordnung einnahm. Die USA hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Supermacht entwickelt und es zeigte sich, dass mit den Werten Demokratie und Menschenrechte widersprüchlich umgegangen wurde, je nach wirtschaftlichen und politischen Interessen der USA. Demokratie und die Stimme des Volkes und Menschenrechte wurden stets für die Interessen der USA geopfert. Die vorgetäuschte Verfechtung der Demokratie seitens der USA wurde durch diese Doppelmoral deutlich und es gibt zahlreiche Beispiele dafür in Asien, Afrika und Lateinamerika. Die USA und einige europäische Länder haben in den letzten Jahren immer wieder behauptet, dass die Demokratie in der Islamischen Republik Iran nicht beachtet werde. Aber die religiöse Volksregierung im Iran ist für die nach Freiheit suchende Völker der Region zu einem Vorbild geworden. Die Regenten in den USA und Europa haben in den ganzen Jahren, in denen der die Schah-Diktatur im Iran herrschte, nicht einmal davon gesprochen, dass es keine Demokratie im Iran gibt und haben nichts über die mittelalterlichen Foltermethoden in den Gefängnissen dieses Regimes gesagt. Kein Amtsträger in den USA und Europa hatte Mitgefühl mit der iranischen Bevölkerung, die kein Wahlrecht und kein Meinungsrecht besaßen, oder Mitleid mit den jungen Leuten, Männern und Frauen, die in den Schah-Gefängnissen gefoltert wurden, gezeigt, und keiner von ihnen hat den Schah aufgefordert, die Regeln der Demokratie und die Menschenrechte einzuhalten und freie Wahlen einzuführen. Vom Winter 1978 bis zum Februar 1979, als die Islamische Revolution siegte, wurden die iranischen Bürger bei den Demonstrationen von den Handlangern der Monarchie umgebracht und politische Gefangene wurden hingerichtet, doch kein US-Verantwortlicher hat dem Schah-Regime die Verletzung der Menschenrechte vorgeworfen. Der Grund für dieses Verhalten der USA war klar: der Schah garantierte für die Interessen der USA. Vergleicht man die US-Politik gegenüber Iran zur Zeit des Schah-Regimes und zur Zeit der Islamischen Republik nach der Revolution, zeichnen sich deutlich die Gründe für die 32-jährige Feindschaft der USA gegen die revolutionäre Bevölkerung von Iran ab. Der Sieg der Revolution am 11. Februar 1979 hatte zur Folge, dass Iran nicht mehr Satellitenstaat der USA war, sondern zu einer volksfreundlichen, unabhängigen politischen Ordnung wurde. Die Islamische Republik Iran hat der unaufhörlichen Anfeindung durch die USA und einige europäische Staaten und trotz der Hindernisse, die ihr der Westen auf den Weg zum Fortschritt gelegt hat, viele große Erfolge erzielt. Wir haben bereits in einem anderen Beitrag über die Errungenschaften berichtet und möchten an dieser Stelle noch einmal kurz auf den Fortschritt in der Nukleartechnologie hinweisen. Die USA haben in den letzten Jahren das friedfertige Nuklearprogramm des Irans als Vorwand benutzt, um Iranphobie zu verbreiten und diese Nuklearprogramme als Gefahr darzustellen. Die USA haben die anderen ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat unter Druck gesetzt, damit sie mehrere illegale Resolutionen gegen den Iran bewilligen. Die USA wollen die moderne Technologie, darunter die Nukleartechnologie der iranischen Nation, vorenthalten. Die Islamische Republik Iran gilt als Bahnbrecher des islamischen Erwachens und des Kampfes gegen die Hegemonisten, als ein Vorbild für andere Völker, insbesondere in der islamischen Welt. Das ist klar, dass der Fortschritt des Landes hinsichtlich moderner Technologie das Modell der Islamischen Republik noch interessanter macht und seinen Einfluss verstärkt. Die USA und ihre Verbündeten versuchen daher alles, um die friedfertigen Nuklearaktivitäten Irans zu stoppen. Aber die iranischen Bürger und Verantwortungsträger leisten Widerstand gegenüber den Repressalien und sie werden bei dem Fußmarsch am 32. Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution wieder ihren festen Willen zur Fortsetzung der friedfertigen Nuklearpläne bekräftigen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Shurangiz.
ساقی می ما را آرام بگردان، بیا ساقی می ما را آرام بگردان، بدان می این قضا یک تا را دو تا کن.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha.
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Im letzten Beitrag, liebe Hörerfreunde, hatten wir über die Tierfabeln gesprochen. Die Tierfabeln lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten kategorisieren. Zum Beispiel in einer Gruppe von ihnen sprechen die Tiere nur miteinander, aber sie handeln nicht. Ihr Gespräch endet ohne ausdrückliche Moral als Fazit. Der Erzähler nutzt jedoch die Charaktere der Figuren, um seine eigenen Ansichten vorzustellen. Er legt also den Tierfiguren einer Fabel seine Überlegungen und seine Kritik in den Mund. Das berühmteste Beispiel für diese Art von Tierfabeln ist das Manterotteir, Vogelgespräche von Ator Neshaburi. In einer weiteren Art von Tierfabeln, die uns erhalten blieben, führt das Gespräch zwischen den Tierfiguren zu einem moralischen und konkreten Ergebnis. Der Erzähler entnimmt diesen Tiergeschichten eine Moral und einen erzieherisch wertvollen Punkt. In einer nächsten Art von Fabeln treten die Tierfiguren in Aktion und verursachen ein Ereignis. Nachdem sie klar festliegende Regeln beachtet oder auch gegen sie verstoßen haben, erhalten sie entsprechend Lohn oder Strafe. Der Erzähler führt dem Zuhörer die richtige Verhaltensweise vor Augen, indem er über das Schicksal eines Tieres berichtet. In diesen Erzählungen ist vornehmlich von dem Verhalten gegenüber den anderen, insbesondere Feinden, die Rede. Es geht meist darum, wie man sich klug gegenüber den anderen, insbesondere Fremden und Gegnern, verhält. Es lässt sich allgemein feststellen, dass Handlungen je nach Umständen und nach dem Ergebnis unterschiedlich bewertet werden. Wenn zum Beispiel Lüge oder Heuchelei zu Bloßstellung führt, ist sie verwerflich. Aber wenn eine Lüge jemandem hilft, dass er sich vor dem sicheren Tod rettet, ist sie erlaubt und der Lügner wird nicht getadelt. Hören Sie heute die Geschichte vom Geier und Fuchs. Ein Geier und ein Fuchs waren gute Freunde. Eines Tages sagte der Fuchs, der sehr listig war und gerne andere auf den Arm nahm, zum Geier: Mein Freund, den ganzen Tag fliegst du im Himmel herum und siehst nur die Wolken. Komm herunter, ich will dich auf meinem Rücken tragen und dir den Wald zeigen. Der Geier nahm das Angebot an. Er bestieg den Rücken des Fuchses und der Fuchs begann durch den Wald zu laufen. Aber er suchte sich Stellen aus, wo die Bäume besonders dicht nebeneinander standen, so dass das Gestrüpp das Gefieder des Geiers streifte und ihm eine Feder nach der anderen ausgerissen wurde. Doch der Fuchs lief unbeirrt weiter durch das Dickicht. Schließlich hatte der Geier keine einzige Feder mehr am Leib. Da blieb der Fuchs stehen, schaute auf den Geier und begann ihn auszulachen. Nun hatte der Geier keine Federn mehr. Er konnte nicht mehr fliegen und auf die Jagd gehen. Der Fuchs brachte ihm ab und zu ein paar Reste von seiner Beute. Allmählich begannen dem Geier wieder neue Federn zu wachsen. Seine beiden Flügel wurden wieder stark und er konnte wieder fliegen und so geschickt wie früher Beute fangen. So verging einige Zeit, bis der Geier eines Tages zu seinem Freund, dem Fuchs, sagte: »Mein Freund, hast du jemals den Wunsch gehegt, aus der Höhe des Himmels auf die Erde zu schauen? Von da oben sieht die Erde viel schöner aus. Wenn du möchtest, nehme ich dich mit nach oben.« Der Fuchs war einverstanden. Da hob der Geier mit seinen Fängen den Fuchs in die Höhe und trug ihn zum Himmel hinauf. Weiter oben fragte er den Fuchs: »Wie sieht die Erde von hier oben aus?« Der Fuchs sagte: »Oh, ganz groß.« Da flog der Geier noch höher und fragte: »Nun, lieber Fuchs, wie sieht sie von hier aus?« Der Fuchs: »Jetzt sieht sie aus wie eine große Stadt.« Der Geier flog noch höher und fragte: »Mein lieber Freund, und jetzt, wie sieht sie jetzt aus?« »Jetzt ist sie so groß wie eine Wassermelone«, sagte der Fuchs fest. Da sagte der Geier: »Nun, dann geh runter, du Held.« Er öffnete seine Fänge und ließ den Fuchs herunterfallen. Der Fuchs fiel in die Tiefe und durch die Reibung mit der Luft verlor er alle Fellhaare. Da rief der Geier: »Das geschieht dir ganz recht.«
Gerade wollte ein Bauer neben seinem Feld frühstücken. Er hatte seinen Pelzmantel neben sich gelegt und Brot und Käse ausgepackt. Da sah er genau über seinem Kopf etwas vom Himmel herabfallen. Ängstlich ließ er Pelzmantel und Frühstück liegen und rannte davon. Der Fuchs aber landete auf dem weichen Pelz und fand Rettung. Als er sich von dem Schreck erholt hatte, fraß er Brot und Käse auf, zog sich den Pelzmantel an und ging in den Wald. Unterwegs begegnete er dem Löwen. Der Löwe fragte ihn: »Woher hast du diesen Pelz?« Da sagte der Fuchs: »Weißt du denn nicht, dass ich Pelzmäntel nähe?« Der Löwe wunderte sich erst, dann bat er den Fuchs, er solle ihm auch einen solchen Mantel anfertigen. Der Fuchs sagte: »Bring mir 5 fette Hirsche und lass mir eine Woche Zeit. In einer Woche wird der Pelzmantel für dich fertig sein.« Da brachte ihm der Löwe 5 Hirsche und der Fuchs verspeiste sie zusammen mit der Füchsin und seinen Welpen. Nach einer Woche fragte der Löwe, als er den Fuchs sah: »Wo ist mein Pelzmantel?« Der Fuchs sagte: »Ich brauche noch 2 Lämmer, damit ich die Gürtel und Ärmel anfertigen kann.« Da schaffte der Löwe 2 Lämmer herbei und der Fuchs verspeiste zusammen mit seiner Familie auch die beiden Lämmer. Bald darauf sah der Fuchs plötzlich den Löwen vor sich. Der brüllte: »Wo ist der Pelzmantel? Meine Geduld ist zu Ende. Entweder du gibst mir den Pelzmantel oder ich verschlinge dich.« Der Fuchs aber sagte: »O König der Tiere, der Pelzmantel ist bei mir zu Hause. Komm mit, ich gebe ihn dir.« Löwe und Fuchs gingen zum Fuchsbau. Doch plötzlich ergriff der Fuchs die Flucht. Er wollte in seinem Bau verschwinden, als der Löwe gerade noch seinen Schwanz zu fassen bekam. Der Löwe riss dem Fuchs den Schwanz ab. Der Fuchs entkam, aber er hörte den Löwen brüllen: »Ich werde dich überall, wo du auftauchst, daran erkennen, dass du keinen Schwanz mehr hast.« Am nächsten Tag kam der Fuchs wieder aus seinem Bau. Er lud seine Freunde in einem Traubengarten ein. Als die anderen Füchse auf den Bäumen damit beschäftigt waren, Trauben zu essen, schlich er heran und band jedem Fuchs den Schwanz am Baum fest.
Dann sagte er dem Besitzer des Gartens Bescheid. Der eilte mit einem Knüppel heran. Als die Füchse flüchten wollten, verloren sie alle ihren Schwanz. Es war gegen Mittag, als der Löwe plötzlich dem Fuchs in die Quere kam. »Jetzt habe ich dich erwischt, du Fuchs ohne Schwanz!« Aber der Fuchs lachte und rief alle Füchse herbei. Die kamen, und der Löwe sah, dass keiner der Füchse einen Schwanz hatte. Da wusste er nicht, wer der Fuchs war, der ihn reingelegt und dem er für den versprochenen Pelzmantel so viele Beutetiere gegeben hatte. Also schimpfte der Löwe, »Du durchtriebener Kerl, bei Gott, keiner kann so listig sein wie du!« Und seitdem passte der Löwe besser darauf auf, dass ihn nicht noch andere listige Tiere wie der Fuchs hinters Licht führen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Jamolet Dinemembari mit dem Titel Bi to besar nemishavad. Auf Deutsch, ohne dich geht es nicht weiter.
تو جوش میکنم دل ز تو نوش میکنم هر خروش میکند بی تو به سر نمیشود خمر من و خمار من باغ من و بهار من خواب من و قرار من بی تو به سر نمی شود
جاه و جلال من تویی، مکنت و مال من تویی، آب زلال من تویی، بی تو به سر نمی‌شوم.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge der Sendereihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Die Verschiedenheit bei den Kulturen wirkt sich auch auf die Essgewohnheiten und Manieren aus. Jedes Volk auf der Welt hat seine eigenen Manieren beim Essen und ist der Meinung, dass die Beachtung dieser Regel das Essen noch genießbarer macht. Wie Sie bestimmt noch wissen, haben wir in der letzten Sendung über manche islamische Anordnung während des Essen gesprochen und es wurde erwähnt, dass diese islamische Lehre nicht nur die Gesundheit des Menschen im Auge haben, sondern auch Einfluss auf die Persönlichkeit und den Charakter nehmen können. Es ist auch gesagt, dass im Islam die Nahrung nicht das Ziel ist, sondern ein Mittel, um mehr Energie und Kraft zu finden, Kraft, die man braucht, um die individuellen und alltäglichen Aufgaben meistern zu können und auch Gott anzubeten. Heute werden wir uns deshalb weiter mit den islamischen Essmanieren auseinandersetzen. Bleiben Sie also dran! Das Essen auf dem Boden ist eine Eigenschaft des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, und der islamischen Führer. Die religiösen Großgelehrten sind der Meinung, dass diese Art von Essgewohnheit die Tugendhaftigkeit des Menschen steigert, da sie auch moralische und erzieherische Punkte enthält. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, speiste immer am Boden und nahm sein Essen mit voller Frömmigkeit zu sich. Imam Sadiq a.s. sagte über Prophet Mohammed: Der Prophet aß seit der Offenbarungszeit bis zu seinem Tod wie normale Menschen und saß auch wie sie immer auf dem Boden. Man fragte Imam Sadiq, warum Hazrat Muhammad dies tat. Er antwortete, wegen der Frömmigkeit vor Gott. Eine weitere Benimmregel lautet, dass man während des Essens keine Haram-Gerichte und Getränke wie Alkohol auf den Tisch oder auf das Speisetuch stellt. Brot sorgt aber dafür, dass sich der göttliche Segen der Speisen vermehrt. Deshalb wird auf Brot besonderes Augenmerk gelegt. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach: Achtet auf das Brot und respektiert es, denn Gott hat gerade wegen des Brotes viel Segen vom Himmel herabgeschickt und somit wurden die Gaben auf der Erde gebildet. So wurde im Islam empfohlen, nicht auf Brotkrümel zu treten oder ihm ohne Respekt zu begegnen. Darüber gibt es eine interessante Überlieferung von Prophet Mohammed, der seinen Anhängern sagte: Früher gab es einen Propheten namens Daniel. Eines Tages forderte Daniel einen Schiffskapitän auf, ihn gegen ein Stück Brot mitzunehmen. Der Kapitän schmiss das Brot zur Seite und sagte: Was soll ich mit dem Brot anfangen? Es gibt so viel davon, dass man hier und dort sogar darauf steigt. Als Daniel dies sah, hob er seine Hände und sprach zu Gott: O Gott, ehre das Brot. Hast du gesehen, was der Mensch da gemacht hat? Als Gott dies hörte, befahl er dem Himmel nicht mehr zu regnen und der Erde, dass sie austrocknet wie Lehm. So entstand eine große Hungersnot und alle begannen sich zu zanken. Um einen Ausweg aus dieser Situation zu finden, gingen sie zu Prophet Daniel. Als Daniel die Probleme der Menschen sah, hob er seine Hände zum Himmel und sprach: O Gott, gib uns deine Gnade und Barmherzigkeit zurück und quäle die Unschuldigen und Kinder nicht wegen der Sünde des Schiffseigners und wegen seiner Respektlosigkeit.
Aus der Sicht des Islams ist die gemeinsame Nahrungsaufnahme sehr wichtig. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach: Esst zusammen, denn dann werdet ihr von Gnade umgeben. Eine Gnade ist zum Beispiel das mit dem gemeinsamen Zusammensein beim Essen, die Zuneigung und Liebe unter den Familienangehörigen wächst. Heutzutage sind Psychologen der Meinung, dass das gemeinsame Essen ein erzieherischer Faktor ist. Sie führen den Familien vor Augen, wie wichtig dieser Umstand ist und dass sie sich dafür Zeit nehmen sollten. Forschungen haben gezeigt, dass Kinder, die mit ihrer Familie gemeinsam essen, gesünder sind als Gleichaltrige, die allein essen müssen. Sie sind sogar erfolgreicher in der Schule und greifen weniger zu Drogen. Auch sind sie ruhiger und streiten weniger. Dr. David Ludwig, Professor der Kinderambulanz in Harvard, empfiehlt den Eltern, sollten sie nicht alle Mahlzeiten miteinander verbringen können, wenigstens einen Tag in der Woche dafür zu bestimmen und diesen Tag nur der Gemeinsamkeit zu widmen. Dr. Ludwig sagt weiter, die gemeinsame Mahlzeit mit dem Kind kann helfen, an dessen Probleme heranzukommen. Er empfiehlt den Eltern, dass sie sich während des Essens oder danach mit den Kindern über ihren Tag unterhalten, denn während der Mahlzeit schämen sich die Kinder weniger, über ihren Kummer zu sprechen. In islamischen Lehren hat die gemeinsame Mahlzeit auch ihre eigenen Manieren. Gott sagt in der Sure Ahzab, Vers 53, O ihr, die ihr glaubt, betretet nicht die Häuser des Propheten, es sei denn, dass euch zu einer Mahlzeit Erlaubnis gegeben wurde, und wartet nicht auf deren Zubereitung, sondern tretet ein, wenn immer ihr eingeladen seid. Die Empfehlung Gottes im Koran enthält sehr viele feine Punkte. Man soll zum Beispiel auf eine Einladung warten, denn es ist möglich, dass der Gastgeber nichts zum Anbieten zu Hause hat und sich deshalb grämt. Auch soll man nicht zu früh erscheinen und wiederum den Gastgeber stören. Muhammad Ghazali, ein islamischer Denker und Forscher, schreibt in seinem Buch Ihya'e Ulumuddin über das Leben vom Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm. Er erläutert in diesem Buch auch die Sitten und Bräuche, die bei gemeinsamen Mahlzeiten zu beachten sind. So heißt es unter anderem, es ist angemessen, sich an dem zu bedienen, das vor einem steht und nicht die Hand nach anderen Speisen auszustrecken. Man soll auch nicht darauf achten, was und wie die anderen essen. Am besten ist es, wenn man sich nur um sein eigenes Essen kümmert. Im Islam ist es Tradition, dass der Gastgeber seinen Gast zum Essen aufruft und ihn bittet, mit der Mahlzeit zu beginnen. Auch soll der Gastgeber nicht früher mit dem Mahl aufhören als seine Gäste. Ghazali schreibt weiter, dass man älteren Personen und auch Waisen in der Regel erlauben soll, mit dem Essen zu beginnen. Er erwähnt auch, dass man nichts tun soll, wovor sich die anderen ekeln, zum Beispiel mit vollem Mund zu sprechen. Bis zu einer weiteren Folge, Gott schütze Sie!
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.